Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Rapper und Musiknerd Audio 88.
Yes, yes, ja, wir sind zurück. Eine neue Folge Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast. Mein Name ist The Breed. Und bevor wir einsteigen in den heutigen Talk mit einem phänomenalen Gast, kurz noch der Werbeblock. Wenn ihr den Podcast geil findet, dann klickt irgendwo auf Gefällt mir oder gebt Sterne oder so, funktioniert das, glaube ich, bei Apple Podcasts und Spotify, und abonniert den Kanal und sowas. Und ansonsten könnt ihr auch gerade die aktuelle Platte, die ich mit dem lieben Plusmacher gemacht habe, könnt ihr gerade noch kaufen und vorbestellen auf limitierter Vinyl und Tape. Tape ist auch schon fast ausverkauft. Also haltet euch ran. Der Dope-Mann kommt am 20.04. Genau, unser heutiger Gast. Freue mich total, dass er Zeit und Lust gefunden hat. Um lange Rede, kurzer Sinn, ehe wir jetzt hier lange rumdiskutieren, der wunderbare, schöne Audio 88 ist da. Ich grüße dich, hoffe, dir geht's gut.
Ich grüße dich zurück, ja, mir geht's super, danke. Nach der Anmoderation auf jeden Fall.
Ja, die war kurz und knackig. Bekannt aus Funk und Fernsehen, aus deinem Lieblingsrap-Konzert um die Ecke. Man würde sagen Untergrundrapper, was aber irgendwie gar nicht so richtig stimmt, weil ihr ja mittlerweile euch da schon messen könnt mit dem einen oder anderen Mainstream-Rapper, was Chartposition und vor allen Dingen ausverkaufte Touren angeht. Ich habe gerade gesehen oder habe verfolgt in den letzten Wochen eure Tour. Das war ja, was war denn da los, um es mal mit so ganz, ganz schlechter Stefan Raab-Attitüde zu sagen. Wie viele Leute waren da? Ihr wart 2-3 Jahre nicht auf Tour, ne? Ihr wart 2020 genau. Das letzte Mal auf Tour, dann kam Corona.
Genau, während wir auf Tour waren, kam Corona und wir mussten die Tour abbrechen nach ein paar Shows und nach Hause fahren.
Ah, okay. Ja. Richtig, richtig. Ja. Okay. Und ist das jetzt, war das sozusagen die Shows von damals? Also ja, natürlich nicht dieselben Shows, aber ihr habt dann komplett einmal alles gecancelt
Genau. Wir haben vorher, als Corona kam, waren wir auf der Platzangst-Tour. Das war so eine Tour extra nur in sehr kleinen Clubs.
Und wir wollten richtig was für mich auf jeden Fall.
Ja, weil wir halt so neue Songs ausprobieren wollten und wir hatten halt Bock auf so eine kleine Club-Tour. Und es waren wirklich so immer nur so maximal, ich glaube, 300 Leute oder so. Mhm. War so das Größte, was wir da gespielt haben. Dann kam aber Corona, wir mussten abbrechen und das war schon vorher angelegt als die große Tour zum Todesliste-Album. Die Tour hieß auch mal Tour des Todes zum Album. Wir haben sie insgesamt 4-mal verschoben während Corona. Dann haben wir nach Todesliste noch ein Audio 88 und Jessen Album rausgebracht mit Back im Game Volume 1 und dadurch war es dann auch die Tour für 2 Alben. Deswegen war es dann auch irgendwann die Reunion Tour und nicht mehr die Tour des Todes. Und ich würde sagen, 3 Jahre warten haben sich gelohnt. War richtig geil. Es war richtig voll. Es war richtig laut. Und es waren jetzt 21 Shows am Stück und hat Spaß gemacht.
Was waren das?
Also,
was
wir wären aber jetzt, wir wären noch weiter gefahren.
Das waren aber sozusagen jetzt nochmal, das war jetzt die größte Tour, die er jemals gespielt hat von den
Venues. Ja, genau.
Ne? Das waren so.
Ja, genau.
Ich bin immer schlecht im Schätzen, das sah so immer nach so.
Also das Größte war jetzt das Finale Columbia Halle, da waren also 3.500 gehen rein und 3.000 waren da.
Okay, das war also kann man schon sagen, dass da bei 21 Shows wahrscheinlich rund um die 20 bis 30.000 Leute auf den Shows waren oder mehr sogar.
Ja, das müsste ich jetzt durch was. Nee, ja.
Sag doch ja. Müsste ich nachschauen. Sag doch nicht.
Ich glaube, es waren 3 Millionen Menschen haben. Eigentlich war ganz Deutschland war da und die Dachregion.
Ja, alle waren da. Habt ihr auch gespielt in der Dachregion?
Ja, wir haben in Zürich gespielt und in Wien.
Ah, Wien?
Aber das war's auch.
Ja. Wien ist aber auch immer so ein richtiger Arschlochritt, ne? Weil du musst dann so ewig weit fahren. Und meistens sind die Venues da dann trotzdem als deutscher Act immer nicht ganz so riesig. Bei euch weiß ich nicht, aber dass man spielt dann schon meistens vor weniger Leuten als jetzt in Deutschland. Dafür fährt man aber
Wien tatsächlich bei uns nicht. Da haben wir sehr sehr treues Publikum. Also wir spielen auch eigentlich bei jeder Tour in Wien und es ist auch tatsächlich immer ein Highlight. Ich glaube, du sprichst gerade von der Schweiz.
Ja, aber die Schweiz ist nicht ganz so weit, weißt du so. Man kann das dann so mit München und Stuttgart so, und da kann man das irgendwie ganz gut verbinden. Aber nach Wien fährst du ja dann immer, da bist du ja schon quasi fast im Ostblock dann ganz weit. Mhm. So.
Ja.
Aber schöne Stadt.
Ich muss ja nicht fahren.
Ja, stimmt. Wenn mit dem Nightliner ist ja eh egal. Dann bist du ja, verschläft eben. Man das ja.
Richtig.
Aber du bist jetzt wieder zurück, hast mir gerade schon berichtet, du hast ein bisschen Stress mit dem Schlafrhythmus jetzt wieder reinzukommen. Deswegen mussten wir den jetzt auch nochmal nach hinten verlegen. Es ist jetzt 17 Uhr abends und Audio 88 ist gerade aufgestanden. Nein, es ist um 11 Uhr früh. Wir wollen natürlich hier keine Fake News verbreiten.
Ach, alles gut.
Ich will mit dir so ein bisschen mal, also bevor wir einsteigen, dass wir hier über die tollen Geräte, die ich hinter dir sehe, ich sehe da ein Minimoog der kleinen Leute, ein Poly-D. Ich habe die letzten 2-3 Tage tatsächlich damit zugebracht zu überlegen, ob ich mir auch einen, aber lass uns über die ganzen Synthesizer gleich reden. Ich wollte vorher mit dir mal über was anderes reden. Jetzt Tour, quasi größte Tour ever, ne? Man kommt zurück, hat wahrscheinlich stolz geschwellte Brust, ne? Bei euch läuft's auch mit Albumverkäufen, physisches Geschäft ist bei euch noch ein Ding, was tatsächlich krass gut läuft, ja? Ihr habt da euch einfach über ein Jahrzehnt eine krasse Fanbase irgendwie aufgebaut. Wie gehst du mit so Erreichen von Zielen um? Ja, also sicherlich hat man sich jetzt nicht gesagt, ich will mal eine Tour spielen mit 3 Millionen Menschen so und jetzt ist das erreicht, aber man hat sich ja irgendwie so, ne, man will mal das oder jenes Venue ausverkaufen. Wie gehst du da mit solchen Sachen um und gibt's da gleichzeitig gleich schon den kleinen Mann auf der anderen Ecke die sogenannte Angst vor dem Verlust? Also mit dem Bewusstsein, dass das ja auch irgendwie wieder weg sein könnte und höchstwahrscheinlich man jetzt auch nicht in, also vielleicht wird man auch so ein Rolling Stone, das kann natürlich auch sein, der dann quasi mit 70 noch die größten Konzerte seines Lebens spielt, aber wie gehst du mit sowas um?
Eigentlich relativ wenig, also sind auch vor allem jetzt anderthalb Jahrzehnte und in der Zeit ist alles sehr, ich würde sagen, sehr, sehr langsam, aber auch sehr organisch gewachsen. Und total. Es ist jetzt nicht so, dass wir plötzlich irgendwie so einen Hit gehabt hätten und damit jetzt irgendwie bei Böhmermann gespielt haben und danach haben die Muttis gekreischt oder so. Sondern das einfach waren immer kleine Schritte, die wir irgendwie gegangen sind. Ich weiß, als wir jetzt in der Columbia-Halle waren, das war von unserem DJ von Break You und von Jessin, war das immer ein großer Traum, in der Columbia-Halle zu spielen. Und ich war das erste Mal an dem Abend überhaupt in der Columbia-Halle drin. Ich war da noch nie auf einem Konzert und hatte als einziger so gar keine Erwartung an den Abend deswegen, weil ich kein Bild davon hatte, wie so ein Abend in der Columbia-Halle aussehen kann. Und es war wirklich großartig und ansonsten sind so viele Sachen einfach eh passiert, weil man sie forciert hat, sondern weil die sich ergeben haben. Also ich sehe es ja bei dir auch, bei mir, ich kann meinen Laptop nicht so gut drehen, weil der sonst explodiert, wenn ich ihn bewege. Aber ich habe da auch eine goldene Schallplatte stehen, die ich aber natürlich für KIZ bekommen habe und nicht irgendwie für was Eigenes. Aber ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ich jemals irgendwie eine goldene Schallplatte besitzen werde. Aber dann habe ich halt irgendwann eine bekommen. Und es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich denke, geil, wann kommt die nächste? Sondern ich sieht ziemlich gut in der Wohnung aus. So, ich freue mich drüber. Aber so, wir waren jetzt auch so mit so Chartpositionen. Das ist ja, also wissen ja alle, dass das auch nur Hokuspokus ist und dann am Ende darum geht, in welcher Woche du jetzt halt releast. Und wenn du jetzt in der ersten Januarwoche was veröffentlichst, dann machst du das halt, weil du weißt, dass keiner da sonst veröffentlicht und du dir vielleicht eine leichte Eins holen kannst oder so. Aber dass wir das, was wir bisher mit irgendwie der Art von Musik, die wir machen, irgendwie, dass es überhaupt so weit gekommen ist, hatte ich jetzt bisher selber nicht so auf dem Schirm und hatte auch jetzt nicht so die großen Ziele. Ich freue mich nur, dass es läuft.
Aber es gibt jetzt sozusagen nicht die Gedanken daran, weil das passiert ja dann schnell, ne? Man hat dann irgendwas, dann kommt das Geld irgendwie monatlich rein, ja, man ist irgendwie unabhängig. Ich meine jetzt gar nicht so dieses, der Verlust von, oder die Frage ist, was wäre dann schwieriger, ne? Der Verlust von dem, ich sag mal, den Annehmlichkeiten des Berühmtseins und des Feedback der Fans, das, ne, was einen natürlich irgendwie das Selbstbewusstsein stärkt, oder plötzlich vielleicht wieder in einen normalen Job zurückgehen zu müssen. So, gibt's da so Gedanken? Also irgendwie denkt man an sowas mal nach?
Nee, versuche ich nicht, aber also abseits des Musikmachens hat sich ja auch so ergeben, dass wir unsere Musik halt selbst veröffentlichen. Wir betreiben Label selbst und machen auch insgesamt viel selbst. Ich helfe auch anderen Leuten öfter bei Fertigstellung von Produkten, Alben, was auch immer. Und könnte mir schon vorstellen, auch irgendwann halt einfach als Labelbetreiber irgendwie mich vielleicht irgendwo zurückzuziehen, wenn ich keine Lust mehr drauf habe oder wenn die Leute keine Lust mehr auf das haben, was ich irgendwie sage oder machen will. Aber jetzt zurück in irgendeinen Bürojob, also ich hoff's halt nicht, natürlich nicht.
Ja, okay. Bei mir ist es ja manchmal so, ich denke ja so die ganze Zeit, dass ich einfach nur hoffe, dass keiner da draußen irgendwann mitkriegt, dass das, was ich da mache, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Und dass so so dass irgendwie die ganze Zeit irgendwann einfach einer reinkommt und sagt so, also jetzt machen
Sie
wir
sind
mal
aufgeflogen.
Jetzt machen wir mal Schluss damit. Das ist ja jetzt ja Quatsch. Wir lassen das mal so, Sie können das ja nun offenkundig nicht. So, weißt du, so DDR-mäßig kommt dann einer und dann zieht ja so den Schein. Den Musikproduzentenschein und sagt, so, jetzt können Sie das nicht mehr.
Ihr Gewerbe ist geschlossen, Herr Breed.
Genau, so ein bisschen ist das so ein bisschen trotzdem so eine völlig absurde, aber wie so ein tiefer Subbass, der so die ganze Zeit runter mitschwingt und mal lauter wird und mal in der Kick völlig verschwindet, aber keine Ahnung.
Nee, habe ich tatsächlich nicht so laut im Hinterkopf, weil vielleicht eher so, dass ich 5 Jahre lang dachte, warum sind wir noch nicht da?
Also warum seid ihr noch nicht bei dem Erfolg oder warum seid ihr?
Ja.
Genau.
Ja.
Also hast du schon das Gefühl so, was ist denn jetzt? Warum kriegen wir das Stück vom Kuchen noch nicht, was uns eigentlich zusteht?
Ach, wir haben ja das Stück vom Kuchen bekommen, was uns zusteht, nur es hat nicht wirklich gereicht, um satt zu werden oder um auch noch mal ein Stück Kuchen in den Kühlschrank zu stellen für nächsten Tag. Und von daher, das macht's natürlich schon ein bisschen angenehmer, wenn man nicht irgendwie von einer Miete zur nächsten hetzen muss und irgendwie guckt, wie kratze ich das jetzt, wie mache ich das irgendwie möglich, dass ich mein Leben finanzieren kann. Und natürlich macht das vieles entspannter, also auch das Musikmachen selbst, wenn man morgens aufsteht und das ohne Druck machen kann.
Total.
Ohne den Druck, produktiv sein zu müssen, ohne den Druck, kreativ sein zu müssen, weil das ja auch nicht selten klappt, zu sagen, ich mache das jetzt einfach und das wird jetzt einfach richtig super, was ich mache, weil sonst kann ich meine Miete nicht zahlen. So, das ist halt einfach so auch der Tod für jede Kunst.
Ja.
Klar muss man dann vielleicht aufpassen, dass es dann nicht zu gefällig oder zu beliebig wird, aber so insgesamt merke ich, dass mir das im Musikmachen halt, ich hätte früher auch vor 5, 6 Jahren hätte ich mir auch nicht die Zeit genommen, mir irgendwelche Synths zu kaufen und mich versuchen, da reinzufuchsen, weil ich gedacht hätte, ey, in der Zeit kann ich 2 16er schreiben und das bringt mir mehr, als dass ich irgendwie Spaß habe beim Musikmachen.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, ne? Also, same, same over here, ja. Also, das ist auch etwas, was man sich dann, was vielleicht auch der Unterschied ist zwischen jemanden, der das hobbymäßig betreibt und das zu einem Job machen möchte, also ne, ja, der quasi noch in diesem Zeitfenster hängt, ne? Und jemand, der das halt professionell schon als Job betreibt, dass du halt dir Zeit nehmen kannst und Sachen ausprobieren kannst, mit dem Wissen, dass das wahrscheinlich jetzt ein halbes Jahr lang keine Früchte trägt, so richtig. Und genau, dass du eigentlich ja das auch jemand anders machen lassen könntest, der das ja besser und schneller machen könnte, aber du halt dann auch niemals an den Punkt kommst, dass du selber dazu in der Lage bist. Ja. Was die grandioseste Überleitung überhaupt ist zu den Synthesizern, die hinter dir stehen. ja. Erzähl mal, also du bist ja eigentlich den Leuten wahrscheinlich eher ein Begriff als Rapper, aber ja, du machst auf jeden Fall auch Produktionen selber, die meistens dann natürlich bei euch auf den Alben landen. Ne? Du hast auf deiner letzten Soloscheibe hast du, ich glaube, 2, 3 Dinger selber produziert. 3, ja. Wie funktioniert das? Also was ist, wann sagst du, ich will jetzt den Beat selber machen? Ist es etwas, dass du erstmal Beats machst, völlig random, und dann plötzlich feststellst, oh, der Beat macht irgendwas mit mir? Oder ist es teilweise so, dass du sagst, ich habe eine Songidee und dafür brauche ich eine ganz bestimmte Art von Beat?
Nee, das kann ich nicht.
Nee, okay.
Also, meine Fähigkeiten als Beat-Producer sind, glaube ich, wesentlich limitierter als das, was ich als Rapper kann. Und das heißt, ich mache wirklich random Beats und bis mich was anspringt und denk, das könnte passen darauf, die Stimmung gefällt mir, das Sample ist geil, oder lass dann auch mal jemand anderes das zu Ende produzieren oder hol mir jemanden dazu, der einen geraden Bass dazu spielen kann, weil ich es nicht auf die Reihe krieg. Also es ist mega rudimentär, was ich mache, und das ist wirklich nur irgendwelche Schnipsel zusammenkleben, und ich habe tatsächlich so beim Produzieren eigentlich keine Ahnung, was ich tue, aber am Ende kommt irgendwas, ich tüftel so lange rum, bis ich irgendwas hab, was mir gefällt, und ich produziere auch gerade, ich möchte noch nicht sagen für wen, aber ich produziere auch gerade eine Platte für einen anderen Rapper, was für mich eine sehr spannende Herausforderung ist, und produziere jetzt dafür auch gezielt Beats, aber für mich selber habe ich das eigentlich nie gemacht. Also meistens ist es so, ich baue 20 Beats und einen davon finde ich cool. Also es ist wirklich.
Findest du die anderen dann einfach nicht gut? Oder findest du die anderen dann nicht passend für dich? Oder hast du
beides,
den überhört?
Meistens nicht gut. Meistens nicht gut. Manchmal sucht sich dann aber jemand anderes irgendwie einen raus, und ich bin auch nicht so gut im Ausproduzieren. Also meistens ist es einfach nur ein Loop, den ich baue. Und wenn der Loop mir nicht reicht, um drauf zu schreiben, oder dass ich das länger hören will als 10 Minuten, dann verwerfe ich das auch und mache einfach den nächsten, bis mich irgendwie was anspricht. Manchmal hole ich dann auch so alte Sachen raus und finde es dann mit einem Jahr Abstand plötzlich cool, was ich gemacht habe, und hat mich aber an dem Tag nicht so überzeugt. Aber das ist tatsächlich noch so eher so ein Spielplatz, und ich mach's ja einfach, also weil's mir halt auch Bock macht. So.
Ja, voll.
Das ist
so ein bisschen auch als
Versuch, es noch so ein bisschen als Hobby zu betrachten, damit es halt man da nicht auch direkt Geld im Hinterkopf hat oder Arbeit eher, dass das irgendwie jetzt der Job ist, dass man jetzt irgendwie Beats machen muss, sondern ich weiß, ich könnte auch weiter Musiker sein und mein Musikerleben leben, ohne dass ich irgendwie hier einen Synth stehen habe und ohne dass ich produziere. Aber das macht mir tatsächlich große Freude einfach.
Dann lass mal kurz die technischen Sachen abhaken. Du produzierst ja mit einer DAW, ja, wahrscheinlich.
Ableton, ja.
Ableton, alles klar.
Ja.
Dann sehe ich da hinten den Minimoog der kleinen Leute, den Poly D der Firma mit dem großen B. Was sehe ich auf der linken Seite? Das sieht aus wie ein Drumcomputer. Also wahrscheinlich auf von dir ist dann rechts oder so, ne? Ich bin schlecht.
Bist du hier?
Ja.
Nee, das ist ein Arp Odyssey.
Oh!
Ja. Und da drunter ist ein MicroKorg XL,
ja,
und ich habe hier ein Moog Mini Tower. Das ist der Mini Tor.
Ja, dieser Mini Tower. Ja.
Dieser Bass Synthesizer. Ich habe hier durch meinen Homeboy Dr. Fu Manchu, liebe Grüße, habe ich hier eine Maschine von Native. Ich habe eine MPC Live 2 und eine MPC 2000 XL. Ein Korg Triton.
Wow.
Einen Moog Subfetti.
Ah.
Und noch so kleinere Sachen auch, noch so ein Arturia Microfreak und so ein Yamaha YC, ein Streichfett, ein paar Pedale, also alles, was irgendwie Krach macht.
Okay, das klingt also ja. Für mich jetzt aber erstmal so nach viel Analog-Outboard-Sachen. Und dann die Grundlage von den Beats ist aber dann trotzdem meistens irgendwie ein Sample, was irgendwo herkommt.
Ja.
Und dann fängst du sozusagen an, noch dazu Synthi-Sachen zu spielen.
Ja, schon. Manchmal ist aber auch so der Synth der Anfang. Also ich klimper oft einfach eine Weile auf dem Synth rum und nehme das auf und sample dann da halt wieder raus. Also ich bin, ich kann auch keine Noten spielen und ich versuch's gerade erst so ein bisschen zu lernen und auch Chords zu lernen und so. Aber es ist viel einfach Try and Error irgendwas machen. Also ich glaube, wenn man meine Beats hört, dann weiß man, dass ich jetzt nicht so mega viel Wert auf eine ausgetüftete Melodie lege, sondern es kann rumpeln und es sind meist eher so kurze Fragmente, die sich wiederholen. Und das sind halt auch oft Schnipsel einfach aus so, ich drück 10 Minuten auf irgendeinem Synth rum, rekorde das und dann schnippel ich mir irgendwas raus, pitch das wieder runter, reverse das und irgendwas. Also es ist wirklich nur rumprobieren. Ich weiß nicht, was ich mache und ich kann dir auch nicht sagen, welche Tonart, Tonlage das jetzt ist, was ich habe keine Ahnung. Also es ist wirklich, ich bin ein richtiger Toy.
Naja, du bist dann in dem Fall, würde ich sagen, eher ein Klangkünstler. So, ne? Und so wenn ich die Sachen von dir höre, dann ist das auch so ein bisschen das, was so mein Gefühl ist. Ne? Es geht halt da sehr viel um na, Vibe ist immer so ein Totschlagwort, aber es ist tatsächlich eher so eine gewisse
eine Stimmung,
ja, und auch eine gewisse Distorsion, nenne ich es mal, ja, also so
ja.
Und das macht total Sinn, wenn man denn das Setup da bei dir sieht, so ich kann, und das klingt für mich auch total spannend. Ich habe ja selber ja auch viel Kram rumstehen. Und genau dieses sich 10 Minuten lang an den Synthesizer setzen und einfach nur so eher so Knobs drehen und einfach warten, was dann so passiert. Und dann diese Fragmente, die man auch ganz schwer irgendwie jetzt auf einen Drumloop bauen würde oder so, ne? Und das quasi dann zu nehmen als so eine Art Sample Library, um dann da wiederum neue Ideen und das weiter zu verfremden und den noch drüber zu legen. Und am Ende kann eigentlich niemand diesen Sound in irgendeiner Form jemals wieder nachbauen, weil das halt so eigen ist und so viele Layer von Produktionen in Anführungsstrichen hat, ne? Also dann kommt da noch ein Delay drauf, dann kommt da irgendwie noch das digitale Plugin drauf, dann wird da noch mal ein Filter draufgelegt und dann da noch ein Chorus-Effekt und hin und her und
am Ende mischt sogar noch mal jemand.
Genau, und dann ja. Genau, und das ist aber total spannend, weil das tatsächlich ein sehr sehr rumpelig ist, ein guter Begriff so für den Sound, würde ich sagen, der aber
ja.
Da finde ich zum Beispiel, dass jetzt du da auch entweder ein Gefühl dafür hast, die richtigen Sachen dann rauszupicken aus den Beats, die du machst, oder dass du tatsächlich dich schon total, also dass es wirkt alles aus einem Guss. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich jetzt ein Album anhöre, dass ich dann so höre, ah ja, okay, jetzt hat Audio den Beat gemacht, gut, und jetzt hat Talkie den Beat gemacht, sondern es ist so, es klingt, als wäre das, ja, das ist die logische Weiterführung und das ist alles irgendwie ein Guss.
Ich verkack nicht neben den anderen, sagst du.
Nee, du verkackst da nicht. Nö.
Sehr schön.
Das auf gar keinen Fall. Man kann ja auch nicht verkacken beim Produzieren. Das ist einfach, du kannst
da. Ah, doch, da kann ich dir ohne Ende Beats schicken, glaub ich.
Naja, man kann irgendwie nicht das Ziel. Also man kann die Aufgabenstellung nicht erfüllen oder den falschen Beat machen. Aber richtig verkacken ist ja immer Geschmackssache. So, ne? Und gerade bei den Sachen, die du machst, lebt es ja auch wahnsinnig viel von diesen auch mal was machen, was man vielleicht so nicht machen würde, aus musikalischer Sicht heraus oder so. Und trotzdem hat es dann einen gewissen Vibe. Das sind zum Beispiel Sachen, die mir wahnsinnig schwer fallen, sowas zu machen, weil ich immer irgendwie...
Weil du ein Fachidiot bist.
Ja, aber so schlimm würde ich es nicht sagen. Nee, das nicht. Ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie der... Also ne, da gibt es ja Leute, die viel, viel mehr Ahnung von Musik und Noten und allem möglichen Kram haben und viel besser spielen können und so. Aber ich habe so ein Gefühl von Musik, dass das immer harmonisch sein muss, denke ich zumindest, wenn ich das mache. Ne? Wenn ich es dann bei anderen höre, dann denke ich manchmal, oh, das hat ja eine geile Energie. Und dann versuche ich das so rauszufinden, was es ist. Und dann merke ich, also an den Noten liegt es nicht. Das ist was anderes, ne? Und dann ist es ganz oft diese, ich weiß gar nicht, wer da gesagt hat, Alchemist das erzählt oder so. Beatmaking ist irgendwie 90% Texture, also Texturen so. Und da finde ich mittlerweile, das finde ich wahnsinnig spannend. Also die Melodie ist dann relativ schnell da, aber ich finde einen guten Beat von einem, also ein Beat, der wirklich geil nach was klingt, entscheidet sich nicht unbedingt daran, also du brauchst eine geile Melodie, die ist schon der Key am Ende, wenn du jetzt melodische Beats machen willst, ne? Ja. Aber ob der halt dann wirklich die Leute toucht oder nicht, ist alles Texture. Es ist, ja. Das hat für mich zum Beispiel
komplett mit.
Sehr, sehr lange gedauert, in meiner Zeit als junger Producer, Versucher, Beatmaker, das rauszufinden, wie wichtig das doch tatsächlich ist und auch wie man da hinkommt. Und ein sehr, sehr guter, kurzer Weg ist natürlich, indem man sich das Equipment holt, was das für einen schon so ein bisschen macht. Ne?
Absolut.
Ich finde zum Beispiel, seitdem ich auch viel mit analogen Synthesizern arbeite und viel Outboard-Equipment, ich habe mir gerade so ein Korg DDD-1 geholt bei eBay, das ist so eine uralte 80er, End-80er Drum-Maschine, so eine Lin-Drum der kleinen Leute, weil man die sich ja einfach nicht mehr leisten kann heutzutage, weil das auch völlig abstruse Preise sind dafür, was es dann am Ende kann. Und damit zum Beispiel rumgespielt und halt schon gemerkt, okay, der Sound an sich ist halt daraus auch nicht geil. Was ja erstmal grob, ne? Aber die Grundlage dessen, was du da rauskriegst, erstmal das, und wenn du das dann gut weiterverarbeitest und da die richtigen Kompressoren und die richtigen EQs und das drauflegst, dann wird es halt irgendwann immer geil und du hast irgendwie nicht mehr diese Probleme, das in den Mix reinzukriegen. So, das ist so mein Gefühl mit so Outboard-Equipment. Es ist halt instant da und das ist irgendwie bei Plugins oder Sample Libraries. Finde ich das, bei manchen Sachen zumindest, ist es schwieriger.
Ja, nee, sehe ich auch so. Also, ist natürlich völlig egal, wie ein Beat entstanden ist, ob der im Fruity Loops gemacht wurde oder irgendwie auf einem Emu-Sampler oder keine Ahnung. Also, so, das ist wirklich Bums, finde ich. Mir ist auch eher, ich drücke halt lieber auch an irgendwelchen Knöpfen und Tasten rum, als mit der Maus oder mit einem USB-Controller jetzt irgendein VST anzusteuern und so. Und manchmal sind es halt auch so. Also ich habe mir halt viele Geräte gezielt gekauft, weil da drauf Alben produziert wurden, die ich halt selber sehr mag. So. Und fand zum Beispiel, ich habe mir letztes Jahr den Triton geholt und es ist erstaunlich, wie viel Neptune und Timberland Secret Hot Sauce halt einfach so, das ist einfach die Snare aus dem Triton und das ist nicht die Neptune Snare und auch diese Holler Backgirl Horns, die sind da halt einfach drin. Klar, die sind nochmal ordentlich aufgepumpt und so, weil es eine Riesenproduktion ist, aber da sind wahnsinnig viele extrem berühmte Sounds, also auch dieser Firestarter Drum Loop von The Prodigy, der ist halt einfach, drückst auf eine Taste und der läuft halt so. Das ist schon richtig irre. Oder halt auch wie eine MPC 2000 halt klingt. Das kann man natürlich mittlerweile halt auch emulieren und du kannst irgendeinen Effekt auf ein Sample legen, dass das so klingt. Aber ich bin der Meinung, der Time Stretch, der klingt trotzdem einfach, der klingt auf einer MPC anders als auf einer SP irgendwas und auch anders als im Ableton und auch anders als im Fruity Loops und manchmal ist es halt genau das, was halt den Beat geil macht, also halt Texture, dass halt das Sample halt einfach so gestretched wurde, wie es gestretched ist und deswegen halt auch irgendwie so sehr grobkörnig klingt oder so, sag ich mal. Und manchmal ist es schon das, was es geil macht und dann braucht es auch nicht mehr viel.
Ja, total. Also genau das, was du sagst, auch dieses Hands-on, ne, ist halt was ganz anderes. Und auch, wenn du für, keine Ahnung, wenn du irgendwo ein Free-Plugin runterlädst oder selbst wenn du dafür irgendwie ein bisschen Geld bezahlt hast, du klickst dich am Ende durch die Presets durch, du machst da so ein bisschen hin und her, aber du hast eigentlich gar keinen Bock, dann irgendwie noch in das dritte Untermenü zu gehen und zu gucken und
auf
zu tweaken.
Gar keinen Fall.
Wenn du aber dir, wenn du zum Beispiel so eine Maschine hast, wie den, wie diesen Poly-D hinter dir, ne, der ja komplett analoger Schaltkreis ist, und mit dem kannst du ja nicht mal ein Preset speichern. Das heißt, also du musst den Sound irgendwie immer wieder recallen, wenn du ihn nochmal benutzen willst. Und wenn du einen neuen willst, musst du dann rumschrauben. Und das bringt dich halt einfach in so einen Zugzwang, dich tatsächlich irgendwie mal mit subtraktiver Filtersynthese auseinanderzusetzen, um jetzt hier richtig hart Fachwissen zu spreaden. Und genau das Gleiche passiert bei einer MPC, ne? Wenn du dann irgendwie den Swing-Knob und da und hin und... Also du bist einfach viel mehr dran und verstehst viel mehr vom Handwerk am Ende des Tages. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass du zu anderen Ideen kommst, als in so einer DAW-VST-Welt, die total geil ist. Ich mache zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt gerade zum Beispiel, sitze ich an einem Film und da ist es, und den habe ich, der hat auch so einen 80s-Sound und da habe ich mir quasi vorgenommen, ganz viel mit Prophet und Moog und allem Möglichen zu arbeiten und mir noch ein Juno geholt und so und habe das auch gemacht. Und dann stellst du aber fest, dass du dich halt so sehr schon an diese digitale Arbeitsweise gewöhnt hast, die gerade bei einer Filmsache, weil du dann ja ständig in die Sachen rein musst und dann wird irgendwie, heißt es plötzlich, fuck, der muss jetzt anderthalb Sekunden später enden, der Cue, und dann musst du irgendwie das ganze Ding nochmal zwei BPM schneller machen ab da und so. Und dann fängst du irgendwie an, im Nachhinein stellst du dann fest, fuck, wie war denn der Sound? Ich habe mir den nicht abgespeichert und es ist dieser Signature Sound, der sozusagen 10-mal im Film auftaucht und dann sitzt du da halt irgendwie tatsächlich mal eine halbe Stunde und oder eine Dreiviertelstunde und versuchst diesen Sound nachzubauen und kriegst es dann irgendwann nicht mehr hin. Also das sind so Sachen,
wo
ich dann merke, okay, dann lass mich doch vielleicht doch lieber bei dem einen neuen Cue oben, komm, lass mal gucken, ob das auch digital geht, weil ich schon weiß, dass ich das bestimmt noch 5-mal ändern muss. Und es geht einfach viel schneller, wenn ich es digital habe.
Ist auf jeden Fall Segen und Fluch. Also ich finde, es hat schon oft einen Vorteil, sich so ein, also bei einem Film ist natürlich schon jetzt was ganz anderes, aber so bei Beats, ich glaube, es ist manchmal ganz gut, sich so ein bisschen zu limitieren und sich nicht halt jede Möglichkeit offen zu lassen. Also ich kenn's auch oft genug, also nicht unbedingt von mir selber, weil ich nicht so oft an Sachen nochmal so intensiv rangehe, aber ich hatte schon oft, dass ich auf Beats recorded habe und dann habe ich mein Demo zurückgeschickt und dann hat sich der Producer nochmal an den Beat gesetzt und getweakt und es war dann irgendwie ein anderer Beat und der war auch nicht mehr so geil und dann war es dann auch plötzlich schwierig, wieder dahin zurückzugehen, weil, nee, die alte Version habe ich überschrieben und so. Und keine Ahnung, an welchen Reglern du gedreht hast, aber der Bass klingt jetzt nicht mehr geil, so keine Ahnung. Und wir hatten es auch, bei Todesliste war das, beim Beat von Cottbus, da ist halt dem Producer Yannick, dem ist so ein Plugin komplett abgeschmiert. Und zwar so, bevor wir bouncen konnten, und das war... Wir haben da mehrere Wochen, haben da Jessin auch viel Zeit investiert, da irgendwie das zu rekonstruieren, wie halt dieses Main-Synth-Plugin halt klang, weil das war ein riesen Pain in the Ass und wenn man es einfach aus einem analogen Gerät einmal abgesampelt hätte und es als Audioclip gehabt hätte, dann wäre alles cool gewesen.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe es letztens gehört, bei irgendjemanden, ne? Also wenn du irgendwie probierst, einen Mix einfach nur, ne? Also eine Produktion. Also wenn ich probiere, Produktionen aufzumachen, die ich irgendwie vor 2, 3 Jahren gemacht habe, dann kannst du sicher sein, dass da auf jeden Fall 27 Fehlermeldungen kommen und das Plugin finde ich nicht, das hin und her, obwohl ich für alles bezahlt habe und alles irgendwie, ne? So, Zwinker. Nein, tatsächlich. Mittlerweile ziemlich für alles, glaube ich. Trotzdem funktioniert es nicht. Und wenn du halt und gleichzeitig kannst du irgendwie heutzutage dir Sessions runterladen von Aufnahmen von Quincy Jones, Michael Jackson, Thriller-Album, weiß der Geier was, Und es ist halt alles irgendwie noch da, weil es halt auf Band und das ist halt so, wie es ist. Ne? Und ja, das ist halt schon was, wo man sich überlegen muss. Aber die Anforderungen, die schnellen Anforderungen heutzutage in der Audioindustrie sind halt einfach so, dass man halt erwartet, dass dich der A&R anrufen kann und sagt, ey, schick mir doch mal bitte nochmal in 5 Minuten nochmal eine Version mit Vocals 3 dB lauter und das 2 dB leiser. Und dann ist das für den in seiner Welt 2 Klicks. Und wenn du halt alles analog aufgebaut hättest, ne, dann wird das halt eine Sache von eher so 3-4 Stunden und es wird nicht genauso klingen wie wie das andere, nur 3 dB lauter. Aber genau das macht die Faszination aus gleichzeitig. Ne? Also genau das finde ich ja geil, dass du dich festlegst auf etwas und dass du dann im Zweifel auch Fehler, die du vielleicht da drauf hast, wieder korrigieren musst durch irgendwelche Tools, die eigentlich unnötig wären, weil du könntest es ja neu auf deinem Plugin einfach die Note ändern oder so. Du musst dir dann andere Wege drumherum ausdenken, die dich dann aber zu einem Ergebnis bringen, auf das du so vielleicht nicht gekommen wärst. Dann ist die eine Note falsch und du denkst, okay, scheiße, dann lass mich die eine Note mit einem anderen Synthi reinspielen und plötzlich passiert was, was sonst nicht passiert wäre. Ne?
Genau.
Ich habe zum Beispiel auch so Reels, also abgesampelte Reels sozusagen, also die digitalen Spuren von What's My Name von Snoop Dogg. Ne? Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die das damals, dass das auch irgendwo aus einem Sampler kommt. Und da kommen bestimmt auch Sachen aus dem Sampler, aber da ist so, gibt's dieses Piano, was immer spielt. Ne? Dieses Main Piano. Und wenn du da ganz, und wenn du diese eine Spur, diese separate Spur hörst, dann hörst du, dass der sich da drinnen einmal so barbarisch verspielt da drinnen, dass der einfach so einen völlig schiefen Akkord da reinhaut und sich völlig vergreift. Das ist in der ersten Strophe, muss man hören. Und es verhört sich aber im Song komplett. Das wäre so ein Ding, das ist ja, war ja trotzdem damals eine teure Produktion, so, ne, für die Verhältnisse. Und das wollte schon auch ein Hit werden, so. Und das ist dann halt drin geblieben, weil das war halt so, der Typ ist jetzt da, das Gerät ist wieder weggebracht, ach scheiß drauf. Und das hörst du auch nicht, aber wenn du es weißt und dann den Song hörst, dann hörst du das total krass, wie an der einen Stelle einfach der Akkord total schief hängt. und das macht aber den Charme von all diesen Sachen aus und deswegen groovt es auch so ein bisschen, weil der halt auch nicht immer gleich spielt, sondern halt so einfach dazu gezockt hat, auch wenn es immer der gleiche Loop ist. So, ne?
Ja.
Was hast du für eine Erwartung, wenn du mit Produzenten, also jetzt kurz mal Rap, jetzt bist du wieder der Rapper, ja? Was ist so deine Erwartung an einen Produzenten, jetzt mal fernab davon, dass der jetzt irgendwie einen Beat macht? Okay. Gibt's darüber hinaus noch Erwartungen, die du an einen Produzenten hast und warum du zum Beispiel viel mit Talky arbeitest? Grüße auch an der Stelle, der war auch schon bei uns hier im Podcast.
Ganz liebe Grüße an den Coach.
Holt euch auf jeden Fall, zieht euch auf jeden Fall nochmal die Folge mit Talky rein, wenn ihr noch nicht habt, ist Folge 37, 50. Müsst ihr mal gucken.
Ja, ich glaube, also so, ich mache schon viel Beats auch, also dass ich mit Produzenten in Sessions gehe und mir nicht nur Beats schicken lasse, also vor allem mit Talky arbeite ich fast nur so seit 10 Jahren oder so. Erwartung ist eigentlich erstmal, dass man sich gut versteht. Also so, ich finde, menschlich muss es, also wenn man zumindest in der Session zusammen ist, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt und man macht jetzt irgendwie ein Produkt, sondern dass man einfach versucht, zusammen irgendwie was Geiles zu erschaffen. Und ich find's auf jeden Fall schön. Und das schafft halt Talky tatsächlich ziemlich oft, dass der mich als Produzent aus meiner Komfortzone holt und mir nicht einfach ein 70 BPM Beat mit Moll Piano hinklatscht und sagt, hier, das passt doch, das ist doch Audio 88 Sound, sondern halt auch mal vielleicht was macht mit einem Tempo, was jetzt eigentlich nicht irgendwie das ist, wo ich mich als erstes drauf stürze. Und man viel, also ich, gerade mit Produzenten probiere ich viel rum. Einfach aber ist, so, da habe ich.
Ist es dann zum Lust. Beispiel so, weil du gerade sagst, ne, er legt dir was hin. Also ist es dann auch so, dass wenn du jetzt mit einem Produzenten arbeitest, du dich auch auf das Bild, was er von deiner Kunstfigur, nenne ich es jetzt mal, also von deinem von dir als Künstler hat und dann sagt, guck mal, ich habe jetzt hier ich habe jetzt hier 3 Beat-Skizzen oder 3 Beat-Ideen, die fände ich für dich total super. Oder ist es eher so, dass du sagst, ey komm, schick mir mal irgendwie alles, was du hast, ich suche mir was raus und dann arbeiten wir da dran.
Nee, also mit Talkie ist tatsächlich so, dass wir bei Null anfangen und zusammen Sample raussuchen und ich da auch meist direkt schon mit reingrätsche und sag irgendwie, die Snare gefällt mir nicht, lass einen Rimshot nehmen, das passt da besser und ich stelle mir es so vor, dass...
Also es ist quasi eine Co-Produktion dann sozusagen eigentlich.
Ja, also ich gebe auf jeden Fall meinen Input halt schon immer mit rein und ich habe es auch bei anderen Produzenten jetzt gehabt oder Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich sage, ich find die Melodie und das Sample-Chopping und so finde ich richtig geil, aber die Drums holen mich überhaupt nicht ab, kannst mir die Spuren schicken und ich baue selber Drums dazu oder so. Also das gibt's auch. Also die Möglichkeiten sind eigentlich unendlich. Und manchmal ist es auch einfach ein fertiger Beat, den ich geschickt bekomme, den ich einfach geil finde und dann schreibe ich drauf und nehme einen Song darauf auf. Das gibt's natürlich auch, aber so am meisten Spaß macht's mir tatsächlich, wenn wir einfach bei Null anfangen und einfach eine Session machen und gucken, wo uns der Abend hinführt.
Und dann geht's auch darum, dass der Produzent dir Sachen hinlegt, auf die du vielleicht eben selber nicht gekommen wärst und dann auch,
genau.
Und dann lässt du dich da auch drauf ein und sagst, ja, irgendwie weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so das Ding für mich ist. Und lässt du das dann zu oder versuchst du schon eher zu sagen, nee, das muss schon so laufen, dass ich das Gefühl habe, das bleibt alles, also ich bin der Captain des Schiffs oder versuchst du eher sozusagen dann die Kapitänsmütze abzugeben an den Produzenten?
Nee, die ist richtig festgenäht am Kopf auf jeden Fall. Also so, das bleibe ich schon. Ich bin auf jeden Fall dann trotzdem das Nadelöhr, wo es durch muss. Und wenn ich sage, nee, das gefällt mir nicht, dann ist damit eigentlich dann auch die Diskussion größtenteils beendet. Aber manchmal gibt's halt schon so, gerade Talky, dadurch, dass wir schon so viel zusammen gemacht haben und so und so lange kennen, der kriegt das dann schon eher nochmal hin zu sagen, hey, probier mal hier, ich kann mir das gut vorstellen und wenn du da so und so machst und dann manchmal lohnt sich der Versuch und manchmal halt auch nicht und am Ende ist ja nur, wenn man irgendeine Skizze aufgenommen hat, muss die ja nicht veröffentlicht werden und die kann für immer unter Verschluss in so einem geheimen Dropbox-Ordner bleiben und nur wir beide wissen davon, dass wir da so ein merkwürdiges Experiment gewagt haben.
Ah, gibt's einen Song?
Weil wahrscheinlich toll.
Gibt's da einen Song irgendwie, der veröffentlicht wurde und der tatsächlich eher so ein...
Ja, ich glaube, also was auf jeden Fall so ein Ding war auf normaler Samt Taschentuch.
Ja.
Das ist auf jeden Fall, da waren wir auch in der Session, also wir waren alle 4 bei Talky zu Hause, also Jessin, Madness, Talky und ich und der Song ist auch so in der Skizze in der so entstanden und ich hab's nicht direkt so gefühlt, also auch so mit diesem Beat und es war wirklich ein Experiment und Talky hat uns so ein bisschen geschubst und am Ende hat sich's total bewährt und das ist auch so ein Momentum, an das ich gerne zurückdenke, wenn mir jemand mit einer Idee kommt, die ich erstmal nicht so fühle. Aber ich bin froh, dass wir da hingeschubst wurden zu diesem, weiß ich nicht, 56 BPM-Beat oder was das ist. ja.
Okay.
Also es ist sehr unterschiedlich.
Aber es kommt dann vor allen Dingen auch drauf an, ne, wer das sozusagen wer das tut und wie die Konstellation in dem Moment auch ist.
Ja, oder auch Jessin ist natürlich, wenn wir Audio 88 und Jessin-Alben machen, da kommt es natürlich mal vor, dass unser Beatgeschmack, dass ich einen Beat richtig geil finde und Jessin den jetzt nicht zu 100% komplett abfeiert, bedingungslos und andersrum genauso, aber dann ist es dann der Job des anderen, den Partner zu überzeugen, zu sagen, ich glaube, du kannst da drauf richtig glänzen auf diesem Beat. Oder du kannst mir dabei helfen, dass ich drauf glänze. Also lass mal trotzdem machen. Und da gab's schon, also auch andersrum Sachen, wo ich weiß, dass es Beats gab, die Jessin am Anfang vielleicht nicht so gefühlt hat und mittlerweile sind die fester Bestandteil im Live-Set und es ist dann manchmal gut, wenn einer eine Vision hat und auch wirklich dran glaubt und da drin was sieht und es jetzt nicht nur Ego ist mit, ich habe jetzt aber dieses Sample gechoppt und mir gefällt's, also nimm das jetzt halt auch unbedingt, sonst habe ich meine Arbeit umsonst gemacht, sondern wenn man einfach ja, wenn man eine Vision hat und ich denke irgendwie, Yesin auf dem Beat wäre richtig geil, das würde perfekt matchen, auch wenn er das nicht so sieht. Also lass doch mal probieren und andersrum genauso.
Das heißt, ihr seid dann sozusagen beide gegenseitig auch mal kurzzeitig Produzenten des anderen.
Ja, auch schon. Also Yesin eh schon immer ganz viel bei Audio 88 und Yesin-Platten ist Yesin also eigentlich immer irgendwie ausführender Produzent oder auch oft Co-Produzent, hat oft Sachen nochmal ausproduziert oder Arrangements gemacht, macht bei uns auch alles für einen Mix ready und hat auch bisher eigentlich alle unsere Alben auch recorded, auch mich und so. Also Yesin ist auch der, eigentlich müsste Yesin hier sitzen, weil er ist der technisch wesentlich versiertere, lad ihn auf jeden Fall auch mal ein. Yesin hat viel mehr Ahnung als ich tatsächlich.
Okay, dann
Yesin. Also wirklich wesentlich mehr. Wenn ich auch irgendein Problem habe mit Ableton oder sonst was, also ich rufe Yesin an auf jeden Fall.
Okay, Yesin.
Lass mir Sachen erklären.
Du hast es gehört, nächste Folge. Also
Der sich in seiner Freizeit einen Podcast mit mir anhört, ich weiß
es nicht. Ach so, das kann natürlich sein.
Wir sprechen uns ja oft genug.
Aber, ich muss es nur anteasen. Nee, ich muss nur die richtige.
Würde ich an deiner Stelle einladen, der hat bestimmt, der hat mehr Knowledge zu spreaden als ich auf jeden Fall, ja.
Wir teasen das einfach richtig an mit so einer schönen Bildüberschrift. Hier motzt Audio 88 über seinen Kollegen. Ja. So, und dann, das heißt gut. Ihr seid aber mal so in Bootcamps, nenne ich das jetzt mal.
Ja.
Ist eine Sache, die ich tatsächlich auch sehr spannend finde. Hab jetzt öfter mal bei mir so eine Art Bootcamps, weil ich mir ein ganz gutes Setup hier mit einem recht großen Raum und alles kann ganz entspannt. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Hype auf dem Land. Und kenne das aber, weil für mich ist es dann ja kein Bootcamp, weil ich bin ja dann trotzdem bei mir. So, ne? Kann mich aber auch entsinnen, früher solche Sachen öfter mal gemacht zu haben, dass man tatsächlich sagt, man fährt jetzt mal für ein paar Tage irgendwo hin, jetzt auch nicht in ein Studio, sondern in irgendetwas anderes, wo man sich dann so ein Setup hinbaut, was natürlich bei Weitem nicht so professionell ist, aber wo man halt schnell mal Ideen einfach entwickeln kann. Das macht ihr relativ häufig, ne? Also ihr seid da öfter mal, habe ich gehört, in Polen unterwegs gewesen und so. Was ist da das Wichtige? Also was muss unbedingt mit sein am technischen Equipment, damit es irgendwie reibungslos funktioniert?
Laptop, Mikrofon, Boxen, MIDI-Keyboard. Im Prinzip reicht das als Setup.
Das heißt, da geht es dann aber eher darum, auf bereits bestehende Beat-Ideen was auszumachen oder geht es dann auch drum, Sachen vom Scratch zu machen?
Ja, ist unterschiedlich. Also wir hatten auch schon mehrere Sessions mit Talky, dass wir mit dem, also wir haben es bei Normaler Samt gemacht, da waren wir auch eine Woche weg. Da haben wir uns so ein Haus in Polen gemietet. Da hat Talky auch dort vor Ort Beats gebaut. Der hatte damals, ich glaube, noch seine MPC 1000 mit und hat damit noch produziert. Haben aber jetzt auch bei Back im Game Volume 1 waren wir auch eine Woche mit Talky weg und da sind auch Songs von null entstanden. Aber der hat dann halt einfach schon Samples irgendwie viel mit, sich vorher Samples recorded. Und dann brauchst du ja im Zweifel, geht's halt auch mit nur einem MIDI-Keyboard halt einfach und dann hast du halt keinen Outboard. Also ich glaube, Talky hat eh kein externes Equipment großartig, also bei sich im Studio in Berlin, aber bei sich in Amsterdam eigentlich auch nicht. Und ich glaube, mittlerweile spielt er fast alles sogar noch über die Laptop-Tastatur ein, also brauchst nicht mal das MIDI-Keyboard. Aber eigentlich brauchst du es wichtiger, irgendwie rauszukommen und von seinem Alltag ein bisschen Abstand zu nehmen. Also ich bin ja auch gerade bei mir zu Hause, während wir sprechen, und ich habe mein Studio, meinen Arbeitsplatz zu Hause und ich mache ja auch Sessions über auch mal ein paar Tage, dass jemand zum Beats bauen vorbeikommt, aber das ist trotzdem bei mir zu Hause und ich habe hier trotzdem meinen Abwasch und habe trotzdem irgendwie Dinge zu erledigen. Und wenn ich aber sage, ich bin jetzt eine Woche raus, ich fahre aufs Land, um Musik zu machen, dann kann ich, habe ich weniger schlechtes Gewissen, halt auch mal einfach das Handy wegzulegen und halt nicht E-Mails sofort zu bearbeiten. Man ist ja trotzdem selbstständiger und muss sich um irgendeinen Kram kümmern. Und wenn die Krankenkasse was will, dann muss man springen, weil ansonsten wird man erschossen.
Zu Recht.
Du, ja. Aber das ist eher das, ja, rauskommen und dass man halt morgens einfach anfangen kann und ohne irgendwas anderes im Hinterkopf zu haben, halt einfach direkt Musik machen kann und das Ding den ganzen Tag. Und da entstehen halt auch oft andere Sachen, wenn man irgendwie mehrere Tage durchgehend vielleicht auch an derselben Idee rumprobiert, als was man sonst vielleicht in der Session nach 3 Stunden einfach verworfen hätte. Und dann geht man irgendwie 2 Tage später noch mal ran und sieht's mit ein bisschen Abstand vielleicht halt auch mal anders und so. Also da sind bei uns schon oft viele, viele gute Dinge entstanden. Aber auch jetzt abgesehen vom Produzenten mache ich es auch, aber so haben Jessen und ich das oft gemacht, dass wir weggefahren sind, einfach um zu schreiben. Mhm. So, und haben dann Beats mitgenommen von Freunden.
Und wie hoch ist dann da so die, also wie hoch ist da die Trefferquote? Ist das dann
Diesmal ist ziemlich hoch tatsächlich, ja. Deswegen machen wir es auch, weil es sich meist lohnt. Also ich glaube dann von Back im Game, also wir sind mit so halben Songs viel hingegangen. Also dass so der Beat schon grob stand und dann gab es eine Strophe von mir und Jessen musste noch eine dazu schreiben und dann haben wir zusammen geguckt, was macht man bei der Hook oder so. Manche Sachen haben wir dann bei null angefangen, aber meist ist es schon so, dass so pro Tag eigentlich auf jeden Fall ein Song bei rumkommt und wenn du dann 5 Tage irgendwie was machst, hast du 5 Songs. Das ist schon, finde ich, als Ausbeute nicht schlecht.
Mhm, auf jeden Fall. Aber das heißt, es ist sozusagen immer eine Mischkalkulation. Das heißt also, ihr habt Songs, die komplett bei euch zu Hause entstehen, wie auch immer, remote. Ja, jeder arbeitet an seinem Teil ein bisschen. Und dann führt ihr das nochmal zusammen für eine Session, um dann noch das, was noch fehlt? Oder ist das was eher am Anfang passiert? Und dann
es ist wirklich komplett unterschiedlich. Also auch wie Songs entstehen bei uns oder bei mir. Also es ist, manche Sachen brauchen richtig lang und liegen richtig lang, weil irgendwie so die zündende Idee fehlt, wie man es irgendwie auf 100% kriegt. Und es ist die ganze Zeit nur so auf 80% und irgendwas fehlt. Und manchmal braucht man da einfach ein bisschen Abstand und merkt, es ist einfach nur die Snare, die ausgetauscht werden muss. Aber wir haben auch Songs, die entstehen, dass ich zu Hause bei mir sitze, meine Strophe schreibe, ich schicke das Jessen und dann schreibt Jessen weiter und wir haben uns nicht einmal gesehen irgendwie in der Entstehung der Songs. Das gibt es auf jeden Fall auch. Genauso wie wir aber auch in eine Session gehen und anfangen und am Ende ist der Song komplett fertig irgendwie am Abend. Das gibt's genauso. Also so, da gibt's kein Rezept, was sich irgendwie bewährt hat. Wir können einfach alles.
Ja, das ist immer super. Aber diese Sessions finden die eher statt, um die Platte abzuschließen oder ist es eher so die Kick-Off-Phase, um erstmal was?
Hatten wir beides schon. Ja. Hatten wir tatsächlich. Also bei Back im Game war es die Fertigstellungsphase. Bei Todesliste war es aber auch eher eine Kick-Off-Sache. Da sind wir nur zu zweit weggefahren, um zu schreiben. Und da hatten wir, glaube ich, erst so 3 Songs, die sich so aber angehäuft haben, die wir einfach hatten. Und dass wir uns dann bewusst hingesetzt haben und einfach viel darüber gesprochen haben, was wollen wir textlich eigentlich machen auf dem Album. Und es ist ja auch nicht nur, dass man sich in den Raum setzt und man sofort anfängt zu arbeiten, sondern manchmal ist auch einfach, sind es lange Gespräche oder halt selber auch viel Musik hören, um dem anderen vielleicht auch irgendwie so die Vision oder das Gefühl zu vermitteln, wie man gerne hätte, dass irgendwie was klingt oder welche Energie transportiert werden soll oder was auch immer. Also so, das können die kryptischsten Dinge sein und vor allem, wir haben ja jetzt schon 6 Alben zusammen gemacht. Da gibt's dann immer noch viel zu entdecken und zu besprechen, vor allem wenn man sich halt nicht nur wiederholen möchte. Sowohl musikalisch als auch inhaltlich.
Was ist da zum Beispiel die Neuerfindung bei Back in Game Volume 1? Also gab's oder erinnerst du dich so an so bestimmte, jetzt textlich mal das eine, sondern natürlich eher so ein bisschen musikalisch, weil das ist ja ein Produzentenpodcast, weißt du?
Ja, klar. Also musikalisch natürlich, das ist der große Unterschied zu Todesliste gewesen, dass wir bei Todesliste halt mit ganz vielen Produzenten zusammengearbeitet haben und bei Back im Game halt nur mit Talkie. So, das ist natürlich einmal so der große Unterschied, aber dass wir auch, wir haben uns bei Todesliste sehr viel Gedanken darüber gemacht, was wir machen wollen und wie wir es machen wollen und mit wem wir es machen wollen. Und war ein größerer Gedankengang. Und bei Back im Game wussten wir, wir machen jetzt mit Talkie eine Platte und wir machen uns einfach locker und wir machen halt einfach nur, also da sind ja auch so viele Spaß-Songs drauf, würde ich mal sagen, die jetzt auf Todesliste eher gefehlt haben. Da gibt's zwar auch so ein, zwei Sachen, aber die sind dann trotzdem noch so ein bisschen ernster. Und
ich bin ein riesen High-Fan auf jeden Fall.
Bei Back im Game, wollten wir einfach, also da haben wir uns einfach locker gemacht und wollten so ein bisschen wie früher machen und jetzt nicht vorher darüber nachdenken, was möchten wir denn mit dem Song sagen, sondern einfach mal gucken, wo führt's uns hin. Und dadurch sind dann halt auch so Sachen wie dieser In Flagranti entstanden. Jessin hat diese ewige Geschichte viel zu lang erzählt, dass da diese, dass der Vater nach Hause kommt und die Mutter beim Fremdgehen erwischt und ich dann da am Ende diesen Beat-Switch gibt und ich da nochmal diese Wendung da reinnehme. Also das sind Sachen, die einfach in so einer Schnapsnacht dann entstehen und nicht, wo man vorher, also das nicht, das einer von uns beiden gesagt hätte, hey, ich habe hier eine richtig gute Songidee.
Ich habe hier den Mordsplot.
Ja, ich habe hier den Mordsplot, sondern das sind dann Sachen, die einfach entstehen. So, ja.
Ja, aber dass ihr jetzt irgendwie da musikalisch gesagt habt, keine Ahnung, wir müssen da jetzt, es soll jetzt düsterer werden oder langsamer oder moderner oder irgendwas, das gab es jetzt nicht, sondern es war einfach nur, es soll mehr Talkie sein.
Ja, genau. Also der Talkie bringt ja selbst schon einen sehr eigenen Sound mit. Da wäre es ja jetzt auch Quatsch gewesen, wenn wir gesagt hätten, komm, wir machen mit Talkie ein Album, es soll aber nach 80s Electro klingen. Das wäre einfach die falsche Besetzung gewesen, sondern wir wollten ja auch so ein bisschen zurück zum normaler Samt-Feeling. Da haben wir uns halt auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was wir machen, sondern haben einfach zu dritt Mucke gemacht und halt einfach viel, viel gelacht dabei. Also so, ich glaube, das ist so insgesamt, wenn es gemeinsame Musik machen Spaß macht, dann kommt auch in der Regel was Cooles bei rum.
Was ist der nächste Ansatz für die nächste Platte?
Also haben wir noch nicht.
Habt ihr da nicht?
Haben wir tatsächlich noch nicht. Also wir haben Jessens Album kommt ja jetzt im Mai. Der hat ja gerade ein Soloalbum fertig. Ich bin auch gerade an anderen Projekten involviert. Ich glaube, so ein bisschen Abstand brauchen wir da jetzt auch wieder. Wir haben ja auch zwei Alben in zwei Jahren veröffentlicht, um so ein bisschen neue Eindrücke erstmal zu verarbeiten, auf uns einprasseln zu lassen. Aber wird bestimmt super.
Davon ist auszugehen, auf jeden Fall. Die Detailverliebtheit, die du so ein bisschen bei den Texten hast, ist das auch was ich dann, wo du dann auch den Produzenten die abverlangst oder oder bei deinen Produktionen, die du selber machst auch, ist es da genauso oder ist es genauso Arbeit schon, sag ich mal, ne, wie dieses oder ist es da noch ein bisschen eher so, ja, ist doch okay, so. Ist jetzt nicht.
Ach, ist ganz unterschiedlich. Ich meine, manchmal macht es halt auch eine Produktion aus. Das ist wie jetzt zum Beispiel auf schwerer Verlauf dieser Richard Milley Beat von Metronom, dass das halt wirklich nur so ein Viertakt-Loop ist, in dem halt nichts passiert und der einfach nur sich nur richtig stumpf wiederholt. Und das macht in dem Fall, finde ich halt, macht das auch den Song aus.
Aber man kann ja auch einem Viertakter-Loop drei Tage schrauben und überlegen, welche Hi-Hat und wo die Hi-Hat und welche Snare. Also
so insgesamt muss ich sagen, das ist so produktionsmäßig auch das, was mir dann am meisten Spaß macht, wenn ich selber Songs fertig mache. Also die eigenen, aber auch, ich mache das auch oft bei Produktionen von anderen, dass ich mir die Spuren geben lasse und ich dann selber noch mal so Drum-Breaks setze, bevor ich jetzt Ewigkeiten erklärt habe, dass bei der Silbe die Snare raus muss und sie dafür dann irgendwie nach hinten auftaktisch sowas. Das mache ich dann in der Regel einfach selbst und sage, gib mir mal die Spuren und dann schicke ich es natürlich dem Produzenten nochmal zur Abnahme, ich da nicht einfach nur reingrätsche, aber oft sind das so kleine Details, die dann die Art und Weise, wie ich halt auch dann den Text aufgenommen habe, besser unterstützen. Also ich mache auch oft Pausen und so, und wenn dann einfach der Beat weiterläuft, dann stört das die Dynamik, und da habe ich dann schon oft einfach eine konkrete Vorstellung, wie ich es gerne hätte, dass an der Stelle muss der Bass aus und dann muss der da wieder rein, und bevor man das irgendwie über Zoom und Bildschirm teilen irgendwie 5 Stunden macht, mache ich das halt schnell selbst, und dann einigen wir uns da drauf, ob das so für alle passt. So, aber auch bei eigenen Beats, also wie gesagt, ich mache dann nur so sehr rudimentäre Loops eigentlich erstmal, und es sind selten mehr als 5 Spuren. Aber wenn es dann darum geht, so einen Song draus zu machen und dann so die kleinen Details zu finden und da noch einen Sound reinzukleben und da noch mal was zu reversen, weil es an der Stelle irgendwie geil passt, oder zu filtern, das ist eigentlich so der schönste Teil, finde ich. Das finde ich sehr beruhigend und befreiend.
Naja,
und man macht was fertig.
Ja,
das
klar,
passiert
man
ja
ist,
auch nicht,
genau, man ist,
nicht so
man
oft.
Ist
so, man ist so dieser Finalschliff, so man weiß, jetzt nur noch Second Outline und dann,
ja,
und dann Run.
Ja, ja, das ist so ein bisschen so, ne, wenn du quasi schon die 2/3 des Marathons hinter dir hast, und dann ist es immer geiler, derjenige zu sein, der ins Ziel läuft, als der gerade
genau
anfängt.
Als der jetzt irgendwie gerade versucht, das Tempo vom Sample rauszufinden.
Genau. da weiß
und sich dann wundert, dass es 3/4-Takt ist, ja.
Ja, ich fühle das auch. Ich mache das auch sehr gerne, so dieses Finale nochmal auch so zu gucken, was passiert in den Vocals, was rappt der da? Okay, kann ich das mit irgendeinem Soundeffekt noch unterstützen? Gibt's also so einfach Kleinigkeiten, die dann aber so ein Song auch nochmal heben, ja, also die dann in der Produktion ist es dann in der Wahrnehmung trotzdem eher so ein Gefühl von, ja, da ist ja ein 4-Takter-Loop, okay, habe ich verstanden, wie der Beat funktioniert, aber du kannst ihn halt geil arrangieren, ohne dass du jetzt noch 27 Sachen dazu machst, die musikalischer Natur sind, sondern einfach nur durch die Art und Weise, wo ist nichts, ja, die große Macht des Nichts in der Musik ist ja auch riesig, und du kannst den Song aber auch irgendwie langweilig machen, und dann ist der Beat zwar irgendwie geil, aber der Song ist nicht so 100% geil, weil da halt auch nur einer drüber rappt, so ein bisschen, ne? Und da kann man sehr viel rausholen, auch vielleicht, ne, aus einer Performance, die jetzt vielleicht nicht ganz so souverän vorgetragen ist, ja, und die dann irgendwie deswegen, aber weil sie so, wie sie arranged ist, dann wieder total Sinn macht, ne, weil man Platz schafft oder was auch immer. Das macht, und man kann sich dabei aber natürlich auch sehr verlieren, und ich finde trotzdem immer den Absprung zu schaffen, ist dann auch so ein Ding. Also zu sagen, okay, wann ist es genug und wann ist jetzt zu viel? Und was mir immer hilft, ist tatsächlich, wenn man Zeit hat. Also wenn man Songs sich entwickeln lassen kann im Sinne von, dass man dann tatsächlich auch 2 Wochen später nochmal in den Song reinhören kann und dann feststellt, okay, guck mal, hier fehlt noch was, oder das ist jetzt irgendwie zu viel, das brauchen wir eigentlich gar nicht an der Stelle. Das ist zwar cool, weil es passt, aber es ist zu viel. Und ich glaube, wenn man das dann so alles 2 Tage vor Masterabgabe macht und dann so sagt, okay, jetzt habe ich die, jetzt muss ich das nur noch fertig machen, das kann auch irgendwie schwierig sein, weil das ist ja die große Kunst auch des Produzenten, dann meine ich jetzt nicht Beatmaker, sondern Produzenten, der dann quasi auch entscheiden kann, okay, was braucht der Song noch und was braucht er vielleicht auch nicht und was muss noch weg und so. Und dafür brauchst du immer so ein objektives Gehör. Und das ist spätestens nach 5-mal Hören vom Song ist es weg. So. Und das wieder immer zu rebooten, das hat lange gedauert für mich, da hinzukommen, dass man das dann auch kann, vielleicht eine Stunde später schon. Ne? Aber geiler ist natürlich, wenn du irgendwie eine Woche dazwischen hast und 27 andere Songs, die du machst und dann wieder zurückgehst zu dem. Ist das bei euch so, dass ihr euch dafür auch Zeit nehmt? Also für das Zusammenstellen der Songs in der Albumkonstellation, welcher Song kommt, wo, wann, so für diese ganz kleinen Details. Ist das nochmal eingepreist irgendwie mit ein, zwei Monaten oder ist es meistens so, ey, wir müssen jetzt wirklich abgeben, weil das Presswerk und so?
Ja, also wir haben meist schon dadurch, dass, was du ja eingangs gesagt hast, so Vinyl ist ja bei uns schon ein großes Thema und in der Regel.
Aber ist
haben
jetzt ein bisschen entspannter, habe ich das Gefühl. Ist nicht mehr ganz
ist so. Ein bisschen entspannter, aber wir haben trotzdem halt vorher einen. Also 3 Monate sind es halt trotzdem Minimum halt so und dann hast du halt deinen Slot und wenn du den reißt, ist halt die Frage, wann kriegst du den nächsten, vor allem in der Auflage, die du haben wolltest. Deswegen ist das schon sinnvoll, sich dran zu halten. Aber mittlerweile sind wir, glaube ich, beide, also Jessen und ich im Team, halt sehr routiniert geworden in dem, also auch wie wir uns Aufgaben aufteilen, also abseits jetzt des, wer hat die erste Strophe und wer schreibt die Hook, sondern ja, dass sich da so Sachen rauskristallisiert haben, wer was irgendwie besser kann. Und dadurch sind wir da auch recht produktiv, weil jeder irgendwie sich so um seine Baustellen kümmert und das sehr gewissenhaft. Aber auch tatsächlich so Sachen wie Track-Reihenfolge auf einem Album übelst wichtig und wird bis ins letzte Detail auf jeden Fall ausdiskutiert. Und im Zweifel würde ich mich dafür auch schlagen. Also so, aber da gab es auch noch nie, dass wir uns jetzt irgendwo mega uneinig wären. Aber oft ist es auch so, dass du dann einen Song gemacht hast und merkst, ich glaube, das ist der Opener vom Album. So, das wäre einfach eine gute Eröffnung. Und manchmal weiß man braucht halt noch so den letzten Song auf dem Album und kann dann da auch gezielt rangehen und sagen, es wäre jetzt cool, wenn wir noch einen guten Schlusspunkt auf der Platte hätten. Der fehlt noch oder so. Ja, und es ist halt ja die Frage, was man mit dem Album machen will, wenn es jetzt einfach wirklich wie Back im Game, was auch ein Album war, was in kurzer Zeit entstanden ist und halt auch mehr aus so Sessions raus und aus sich locker machen. Und währenddessen ist halt Todesliste im Prinzip über so 3-4 Jahre halt entstanden und da sind auch Songs über wirklich einen langen Zeitraum entstanden. Das irgendwie an Cottbus habe ich auf jeden Fall sehr, sehr lange geschrieben und da haben wir auch lange dran rumproduziert, bis so die Version war, die dann in den Mix gegangen ist. Und es gab auch von anderen Songs, gab es Versionen auf anderen Beats, die wir nochmal ausgetauscht haben, weil sich's dann mit anderen Sachen zusammen nicht so rund angefühlt hat und so. Und das ist schon manchmal so eine Puzzlearbeit auf jeden Fall, damit's halt auch nicht wie nicht so ein Kraut- und Rüben-Album ist. Also gerade wenn man mit mehreren Produzenten zusammenarbeitet, dass es schon irgendwie einen halbwegs homogener Soundentwurf bleibt und du jetzt nicht irgendwie die eine Trap-Nummer neben einer 90 BPM Boom-Bap-Nummer hast. Das kann man alles machen, aber wenn es so komplett rausfällt und es einfach nur so eine Ansammlung von Liedern ist, dann mach halt lieber eine Playlist als ein Album so.
Mhm. Fand ich einen sehr, sehr spannenden Einblick in die Welt von dir und deiner Art, Musik zu produzieren aus der Sicht eines Rappers, in Anführungsstrichen, ne? Also die Kombination von beiden Gewerken in einer Person, um technisch zu bleiben. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast, glaube ich, irgendwann
sehr gerne.
Du hast, glaube ich, irgendwann mal den Podcast geteilt und dann habe ich gedacht, Mensch, guck mal, der hört das, vielleicht hat er ja Lust. Und dann hat es nochmal. Ja. 1,5 Jahre.
Hat eine Weile gedauert. Ja, aber dafür hatte ich jetzt noch mehr zu erzählen und inzwischen sind immerhin eigene Produktionen veröffentlicht und man kann sich vielleicht jetzt eher ein Bild davon auch machen, wie es dann klingt, wenn ich hier auf Knöpfen rumdrücke, als dass es nur ich davon erzähle, was ich heimlich hier bei mir im Wohnzimmer mache, was keiner mitkriegen darf.
Okay, was ist deine Lieblingsproduktion von dir selber, jetzt mal vom Song, das ist, hat ja immer viel damit auch zu tun, ne? Wie gefällt einem der Song und so, aber nur vom Beat her, was ist so das, wo du am ehesten stolz bist?
Ich glaube tatsächlich Taube.
Ist von 2020,
unter anderem,
ne?
Ja, ist von 2020, ist auch auf dem Album noch gelandet. Weil ich sehr viel Liebe von dem Beat für den Beat von Farhot bekommen habe, der den sogar in seine Kabul Fire Playlist gemacht habe und ich bin natürlich riesiger Farhot Fan und das, also der ist einfach ein wahnsinnig krasser Produzent.
Definitiv,
und wenn der mir Props gibt für ein Beat, dann nehme ich das schon sehr, sehr ernst.
Und dann gefällt mir der auch.
So. Ja, dann gefällt mir der auch. Nee, ja, der. Ich würde sagen, Taube mag ich sehr.
Okay, dann wisst ihr Bescheid. Taube anhören. Und beziehungsweise der läuft jetzt hier im Hintergrund, weil ich das super cool reinschneide. Hier
sehr gut.
An meiner direkten 3D-Animationsdrehpult. Mein Lieber, hat mich sehr gefreut.
Mich auch.
Ihr anderen, bleibt dran. Nächste Folge kommt irgendwann, wenn ich Bock habe. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Das war's. Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit Audio 8 und 80. Und wofür die steht, klären wir beim nächsten Mal.
Was ist das?